ChatGPT hat jetzt ein Langzeitgedächtnis und kann sich an alles erinnern, was wir jemals mit ChatGPT geteilt haben. Das ist unser Thema für den heutigen Podcast und wir nehmen das auch als Anlass, um einfach mal zu schauen, wo OpenAI und ChatGPT ganz allgemein so als Company und als App stehen. Wir werden dann aber auch so ein bisschen tiefer reintauchen in die Frage, ob ChatGPT oder KI-Tools jetzt unsere perfekten Begleiter sind, mit denen wir all unsere Geheimnisse teilen. Hi Thomas.
Hey Theo. Ja, super, super spannendes Thema. Also es gibt ja auch schon in Science-Fiction-Filmen oder in der Literatur seit Ewigkeiten diese Idee, dass man mit einem virtuellen Wesen sprechen kann, das alles über einen weiß und das quasi so dein persönlicher Assistent oder dein bester Freund ist. Aber fangen wir doch erstmal an einen kleinen Rückblick über OpenAI. Wir hatten da ja schon eine etwas längere Folge, die ist aber schon eine Weile her. Vielleicht kannst du mich einfach mal kurz updaten.
OpenAI ist tatsächlich jetzt das neue Google. Also es ist halt unglaublich, wie erfolgreich diese Company ist, obwohl es zwischendurch ja immer so Höhen und Tiefen gab, immer auch viel Gossip darüber. Wir können uns ja daran erinnern, dass Sam Altman ja zwischendurch rausgeflogen ist. Und ein paar von den Charakteren, die wollen wir gleich nochmal besprechen. Muss man einfach sagen, es ist unglaublich, wie dominant die Company ist, dass ChatGPT jetzt halt synonym geworden ist für KI, genauso wie Google synonym war für Suche oder Tempo dann eben für Taschentücher. Die Zahlen sind auch unglaublich. Die Company ist jetzt ja über 300 Milliarden wert, vielleicht sogar noch unterbewertet, wenn man einfach sieht, wie schnell das Ganze wächst. Und die Company wird immer unabhängiger, auch von seinen Partnern. Früher hat man ja gedacht, okay, OpenAI ist so dieses kleine Research Lab, was mit Microsoft zusammenarbeitet, aber vielleicht ohne Microsoft gar nicht überleben kann, weil Microsoft ja die ganze Cloud-Computing-Infrastruktur zur Verfügung gestellt hat. Jetzt ist es ja so, dass OpenAI ja 500 Milliarden an Kapital eingesammelt hat, um sogar eigene Datacenter zu bauen und sich ein Stück weit dann auch von Microsoft zu emanzipieren. Das heißt, OpenAI ist jetzt total vertikal integriert. Auf der einen Seite eben die Apps nach außen, wie jetzt eben ChatGPT mit seinen ganzen Features. Dann die Modelle darunter, wie zum Beispiel GPT, auf denen ja auch andere Companies aufbauen können. Und dann aber eben auch die eigene Datacenter, physische Infrastruktur, also unglaubliche Company.
Also wie schnell ging das denn jetzt? Das ist ja eigentlich beispiellos, dass eine Firma, die quasi so eine Software oder so eine, keine Ahnung, wie man das nennen soll, Software ist es ja nicht, aber so ein virtuelles Produkt gebaut hat, in dieser Größenordnung dermaßen gewachsen ist, oder?
Es ist die am schnellsten wachsende App aller Zeiten. Ganz am Anfang, vor 2,5 Jahren, hat es ja Schlagzeilen gemacht als die App, die am schnellsten 100 Millionen User gewonnen hat, schneller als TikTok, schneller als Spotify und so weiter. Mittlerweile sind wir wahrscheinlich schon eher bei 1 Milliarde User, die halt ChatGPT benutzen, was halt total krass ist. Es gab noch nie eine Company, die so schnell gewachsen ist. Und die Umsätze, die verdreifachen sich halt auch jedes Jahr. Und wenn man sich aktuell dann eben auch Interviews anhört mit Sam Altman oder auch mit der CFO Sarah Friar, total spannend, kann man gerade auf YouTube eben auch sehen, sieht man eben auch, wie schnell die wachsen, wie die auch selbst vom Wachstum überrascht sind. Und dass ein Sam Altman auch sagt, hey, er ist den ganzen Tag eigentlich nur damit beschäftigt, andere Leute anzubetteln, ihm doch mehr GPUs zu geben, also mehr Nvidia-Chips, weil das Einzige, was vielleicht gerade das Wachstum von ChatGPT irgendwie bremst, ist nicht irgendwie, es gibt nicht genug User, sondern es gibt nicht genug Infrastruktur, nicht genug Hardware. Das heißt, wenn sie wollten, könnten sie viele Features noch viel, viel schneller ausrollen. Sie halten sie aber bewusst zurück. Und auch solche Sachen wie Sora oder das Builder-Feature, die Tatsache, dass das nicht alle User jetzt nutzen können im Augenblick, hängt nicht damit zusammen, dass sie es irgendwie zurückhalten wollen, um damit noch mehr Geld zu verdienen und so, sondern sie haben einfach nicht die Kapazität. Und da hat Sam Altman zum Beispiel auch letzte Woche gesagt, zum Teil kriegen sie 1 Million neue Nutzer pro Stunde. Und er sagt eben auch, dass deren GPUs quasi am Schmelzen sind, weil die Überlastung einfach so krass ist. Also so viel auch zu der These nach DeepSeek, dass man jetzt in dieser neuen KI-Welt nach DeepSeek keine GPUs mehr braucht. Also Sam Altman würde, wenn er könnte, morgen für hunderte von Milliarden Chips von Jensen und von Nvidia kaufen.
Ja, apropos Sam Altman, wir hatten ja auch noch über mehrere andere Leute da in diesem Dunstkreis gesprochen. Was ist denn eigentlich aus dem Team geworden? Sind da noch diese Leute dabei, die am Anfang dabei waren oder haben die sich jetzt in alle Winde verstreut?
Also nach der misslungenen Palastrevolution, als sie ja Sam Altman für ein paar Tage rausgeworfen haben, ist Sam Altman ja zurückgekommen und dann gab es aber so ein bisschen das Narrativ, dass die besten Talente OpenAI verlassen, dass es einen Brain Drain gibt und so weiter. Unter anderem der Ilya Sutskever war, der ja damals der Chief AI Scientist war. Der hat ja die Company verlassen. Und die Mira Murati, die CTO, hat das Unternehmen ja auch verlassen. Da gab es ja immer so dieses Narrativ, hey, OpenAI auf dem absteigenden Ast, Fragezeichen. Beziehungsweise sind die aus Protest gegangen, weil OpenAI zu kommerziell ist oder nicht genug auf Sicherheit achtet und so weiter und so fort. Gerade in den letzten Wochen hat man von neuen Finanzierungsrunden gehört. Und das Unternehmen von Ilya Sutskever, dieses Super Safe Intelligence, wird jetzt schon mit $32 Milliarden bewertet. Und auch die Miramurati, die hat gerade eine Seed-Runde für ihr neues Unternehmen. Und Seed-Runde bedeutet ja quasi als Anschubsfinanzierung. Und die Anschubsfinanzierung alleine ist $2 Milliarden und die Bewertung wahrscheinlich auch über $10 Milliarden. Und was haben die gemacht? Die haben einfach ganz viele Leute von OpenAI abgeworben, haben die jetzt quasi in diesem neuen Team drin. Oftmals ist es so, dass diese neuen Companies noch kein Produkt haben, keine Kunden, erst recht keine Umsätze. Aber die Investoren sagen halt, okay, wenn da jetzt 20 schlaue KI-Leute rumrennen, dann ist das Unternehmen 20 Milliarden wert, so ungefähr, 1 Milliarde pro Mitarbeiter. Deshalb kann man sagen, was man will, ob jetzt Ilya und Miramurati gedacht haben, dass OpenAI vielleicht auf dem falschen Pfad ist oder nicht. Die Anreize sind ganz klar. Wenn du bei OpenAI warst, wenn du jemand bist im KI-Space und deine eigene Company gründest, dann wirst du sowas von mit Geld zugeworfen und dann bist du auf Anhieb Papier-Milliardär, weil jeder sofort sagt, hey, deine Company ist 20 Milliarden wert und dann musst du ja als Gründer ja nur 10% der Company halten und hast 2 Milliarden auf dem Papier, aber als Gründer mit nur 10 Mitarbeitern hast du wahrscheinlich nochmal deutlich mehr als 10%. Also das ist total spannend, was da passiert.
Ja, aber das ist ja total krass. Also eine Frage hätte ich da noch, weil du ja gesagt hast vorhin, es gibt einen Chipmangel und OpenAI selbst, ja, die ja hier gerade der Riese sind auf dem Markt, hat nicht genug Chips und kann den Bedarf nicht rechtzeitig bedienen. Und jetzt kommen hier diese Startups, zwar mit OpenAI-Köpfen hinten dran, aber nichtsdestotrotz halt ohne die ganze Infrastruktur und ohne die benötigte Hardware eventuell. Also es gibt ja Lieferprobleme. Die Investoren sehen das ja auch und trotzdem ist da so viel Vertrauen drin, dass das sozusagen die nächsten OpenAIs sein könnten oder wie, was geht da in den Köpfen der Investoren vor sich?
Also die Startups, die müssen natürlich dann auch schauen, wie sie an ihre Rechenkapazität kommen und zum Teil gehen die dann eben auch starke Partnerschaften ein. Also Anthropic ist ja auch so eine Company, die ja schon deutlich älter und größer ist, aber ja auch von Ex-OpenAI-Mitarbeitern gegründet worden ist. Die arbeiten ja ganz eng mit Amazon zusammen und Amazon hat ja seine hauseigenen Chips, die vielleicht nicht ganz so gut sind wie die von Nvidia, aber dafür dann eben sozusagen Amazon als Investor in Anthropic zur Verfügung stellt. Das heißt, jeder guckt irgendwie, wo er seine Rechenkapazität herkriegt und die einen sind vielleicht der Überzeugung, dass Nvidia mit Abstand das Beste ist, aber auch wenn sie dieser Meinung sind, dann kriegen sie vielleicht diese Chips gar nicht und arbeiten dann vielleicht mit Google oder mit Amazon zusammen. Das heißt, jeder schustert sich da gerade so seinen Stack zusammen. Der große Unterschied jetzt aber bei OpenAI ist, dass sie halt auch ihre eigenen Datacenter kaufen und besitzen. Das heißt, die wollen eben nicht abhängig sein von Microsoft oder von Google oder von Amazon, sondern sagen, nee, uns gehört wirklich alles von der Software bis hin dann eben auch zum Datacenter. Und jetzt gehen sie ja so weit, dass sie vielleicht sogar noch ihre eigenen Hardware, also im Sinne von Handys vielleicht auch entwerfen wollen oder irgendwelche KI-Devices in der Zukunft. Also das wird sehr, sehr spannend sein, was da noch kommt. Das heißt, großes Race in Sachen AI. OpenAI ist natürlich total führend, aber die Investoren hoffen natürlich, dass dann eben die ehemaligen OpenAI-Mitarbeiter natürlich dann auch coole Companies aufbauen, in die man heute noch investieren kann.
Okay, also das heißt, da bewegt sich viel. Wir wollten heute ja über ChatGPT sprechen und über neue Features. Also welche Features hat denn ChatGPT derzeit und was kam jetzt gerade neu raus?
Also ChatGPT veröffentlicht gerade im Wochentakt neue Features und da ist es selbst für KI-Experten ziemlich schwierig, da den Überblick zu behalten. Also muss ich mich auch jede Woche wieder neu updaten. Man kann aber grob sagen, dass es 4 Säulen gibt von ChatGPT-Features. Ich nenne die einmal und dann können wir die kurz durchgehen. Erstens, der ganz normale Chatbot. Zweitens, die Möglichkeit, eigene GPTs zu entwickeln. Drittens, Bilder und Videos, zum Beispiel wie mit Sora. Und viertens, Agenten, wie zum Beispiel Deep Research oder Operator. Und innerhalb dieser 4 Säulen gibt es nochmal zig Unterfeatures. Und ich würde einfach mal behaupten, dass der durchschnittliche ChatGPT-Nutzer vielleicht 5% dieser Features nutzt. Und es werden einfach immer mehr Features. Das heißt, der Unterschied zwischen einem normalen ChatGPT-User und einem Power-User, der ist halt schon riesig. Und deshalb ist man aus meiner Sicht schon genug damit beschäftigt, einfach nur ChatGPT gut zu lernen, bevor man an andere KI-Tools denken muss.
Also ich würde sagen, der normale User, der benutzt ChatGPT wahrscheinlich wie so eine Art Google. Das ist ja quasi die dümmste anzunehmende Art, das so eine KI zu benutzen. Was hat es denn jetzt mit den anderen Funktionen auf sich wie Agenten?
Also ich würde jetzt nicht sagen, die dümmste anzunehmende Art, sondern einfach die grundlegendste Art, würde ich mal sagen, ne? Weil das Tool ist halt super powerful und viele wissen ja auch gar nicht, dass es diese neuen Features überhaupt gibt. Der zweite Schritt ist eben diese Customization, dass du eben sogenannte Projekte anlegst oder eben auch eigene GPTs, wo du dann eben sagen kannst, da gibt es einen bestimmten Kontext, wie zum Beispiel Reiseplanung, wie zum Beispiel mein Gesundheitscoach oder dass du sagst, in einem bestimmten Arbeitskontext, da geht es jetzt um ein bestimmtes Projekt, da geht es um einen bestimmten Kunden. Das heißt, eine gewisse Art von Customization und diese Customization und sozusagen diesen Kontext, den werden wir gleich noch ansprechen, wenn es ums Thema Gedächtnis und Memory geht. Die dritte Säule ist eben Bilder und Videos. Über das Thema Bilder haben wir ja letzte Woche gesprochen, also wirklich grandioser Erfolg, wie gut diese Bilder eben auch noch mittlerweile sind und zeigt dann eben auch, wie gut ChatGPT oder OpenAI sind, wenn sie sich eben in den Kopf setzen, dass sie eben ja Bilder oder Videos vielleicht auch mal in Angriff nehmen wollen. Der vierte Bereich sind ja sogenannte Agenten, dass die KI eben eben unabhängig von dir eben Dinge erledigen kann. Und das ist ja wahrscheinlich der größte Wachstumsbereich in Sachen KI. Das heißt, nicht nur eine KI, die jetzt irgendwie für dich Tische reservieren kann und Sachen einkaufen kann, sondern eben auch komplette Rechercheaufgaben übernimmt oder komplette Webseiten oder Businesses für dich aufbaut. Und da gibt's ja auch die Idee von Sam Altman, dass irgendwann KI-Agenten rauskommen werden, die dann mehrere tausend Dollar im Monat kosten, aber ihr Geld auch wert sein sollen. Also das sind dann eben diese vier Säulen. Ich versuche, alle vier Säulen regelmäßig zu nutzen, weil man sagen muss, dass die Agenten noch relativ früh dran sind. Das heißt, da habe ich jetzt auch noch nicht hunderte von Use Cases, aber es wird auf jeden Fall immer besser, was man damit machen kann.
Kannst du mir mal ein Beispiel für so einen Agenten nennen, den du vielleicht schon mal ausprobiert hast? Wahrscheinlich noch sehr basic, aber dass man sich einfach mal was drunter vorstellen kann.
Also du kannst einfach in Auftrag geben, reserviere mir einen Tisch in München für zwei Personen um 13 Uhr in einem der folgenden Restaurants. A, B und C, dann gibst du es einfach so ein und dann kannst du dabei zugucken, wie er das macht und dann siehst du halt, wie er mehr oder weniger googelt und dann auf die entsprechenden Restaurant-Webseiten geht und dann sieht er dann eben die Verfügbarkeiten und dann bucht er dich dann so ein und dann siehst du halt im Prinzip, sagen, das Dropdown-Menü geöffnet wird, wie er meine E-Mail-Adresse eingibt, wie er dann vielleicht sagt, okay, um 12 Uhr gibt's keine Reservierung oder gibt's keine Möglichkeit. Willst du auch 12.15 Uhr oder 12.30 Uhr nehmen? Das heißt, manchmal musst du dann eben noch kurz eine Rückmeldung geben, was dann natürlich nervig ist, weil du natürlich lieber willst, dass du den Auftrag sozusagen losschickst und dann einfach nur das Ergebnis zurückkommt, weil sonst kommt ja sozusagen die Rückfrage und dann bist du vielleicht gar nicht am Rechner oder merkst die Notification nicht. Das ist ein bisschen mühselig. Und dann stolperst du manchmal darüber, vielleicht auch bei der Reservierung oder beim Online-Shopping, dass der Agent vielleicht deine E-Mail-Adresse nicht kennt oder deine Handynummer nicht hat oder deine Kreditkartennummer nicht hat. Das heißt, da musst du den Agenten erstmal mit den Infos versorgen und natürlich auch darauf vertrauen, dass er nicht auf einmal losgeht und irgendwie einen Haufen Schrott kauft mit deiner Kreditkartennummer. Das sind so ein paar Use Cases, die schon so okay funktionieren. Andere Use Cases werden aber auch eine Art von Wettbewerbsanalyse, also jetzt nicht einfach nur Online-Recherche im Sinne von such mir mal 10 Quellen raus, sondern du könntest auch sagen, vergleich doch mal das Angebot von Nike mit dem von Adidas, was jetzt blaue Sneaker angeht und sag mir mal, wie viele blaue Sneaker es gibt, zu welchem Durchschnittspreis. Das heißt, auch solche Arten von Online-Recherchen könntest du dann eben auch der Agent für dich erledigen.
Okay, ich hatte jetzt zuerst kurz gedacht, der Unterschied zwischen dem Agent und dem normalen GPT ist, dass der Agent auch Handlungsfähigkeit hat, also dass er auch Aktionen tun kann. Weil jetzt so eine Marktanalyse oder eine Recherche oder auch jetzt eine aufwendige Datenaggregation oder sowas, das ist ja immer noch im normalen GPT drin, nur dass er keine Handlungsfähigkeit in die echte Welt hin hat. Aber der Agent, der könnte zum Beispiel eine E-Mail für dich absenden oder ein Formular für dich ausfüllen bei irgendeiner Behörde oder irgendwo anrufen und einen Tisch reservieren oder sowas. Sehe ich das richtig?
Die Grenzen sind so ein bisschen fließend. Also man könnte sagen, dass es ja das Deep Research ja auch so eine Art Agent ist, der so gesehen nur Recherche macht, aber eben schon sehr, sehr aufwendig und eben auch ja von alleine auf die Idee kommt, welche Webseiten er absuchen soll. Ne? Das heißt, er muss dann ja alleine irgendwie verstehen, okay, vielleicht sollte ich irgendwie folgende Sachen miteinander vergleichen oder folgende Quellen dann eben auch besuchen. Und dann gibt es eben die Agenten, die dann eben auch noch Handlungen ausführen, wie jetzt eben die Restaurant- oder Hotelbuchung oder dann vielleicht auch Verhandlungen mit irgendwelchen Suppliern. Kann ja zum Beispiel sein, dass du sagst, ich möchte jetzt ein E-Commerce-Business aufbauen und möchte jetzt Hoodies in Deutschland verkaufen, die ich aber in China produzieren lasse. Dann könntest du sagen, such mir doch mal auf Alibaba 20 Anbieter raus, die mir diese Hoodies in der und der Qualität produzieren können und verhandle mit denen auch noch irgendwelche Preise und gib dann quasi das Ganze in Auftrag. Komm erst wieder zurück, wenn du 5 Angebote hast für unter 3 Euro pro Hoodie. Also ob das jetzt in dem Detail gerade jetzt schon so funktioniert, ne? Also glaube ich jetzt noch nicht. Aber das ist im Prinzip die Zukunft, wo du halt sagst, du gibst halt einen Auftrag, ein Briefing und im Prinzip könntest du ja sagen, dass, ich sag mal, jeder normale Praktikant, sag ich jetzt mal, könnte ja theoretisch jetzt ja auch auf Alibaba gehen und dort Leute raussuchen und quasi suchen nach Anbieter, Hoodie, nach Preisfiltern, E-Mails mit denen hin und her schreiben, behandeln und so weiter. Und wenn der Praktikant das kann, sag ich mal, kann das halt der Agent eigentlich auch. Von da wird es halt ziemlich spannend sein, was halt passiert, wenn diese Agenten besser werden. Vor allem, weil die dann ja auch so passiv arbeiten können, dass du einfach sagst, ja, mach mal und komm halt irgendwann mal wieder zurück. Anstatt wie jetzt bei ChatGPT, wo du ja im Prinzip ja schon die ganze Zeit mit dem Ding interagieren musst und dann immer nur auf die Antworten wartest. Aber so gesehen ja immer noch als Mensch total eingebunden bist in die Prozesse.
Also der Use Case, der mir hier auch gleich einfällt, ist, das wäre ja cool, wenn du so einen Investieragenten hättest, der sich dann die ganze Zeit die Börsenkurse anschaut, die ganzen News im Blick hält, irgendwelche, ja, solche Dinge, wie wir auch schon besprochen haben, irgendwelche komischen Kapriolen von Trump zum Beispiel, Beispiel verfolgt und dann rechtzeitig einkauft und wieder verkauft. Also das wäre ja zum Beispiel auch so ein Use Case, oder?
Ich glaube, auch wenn das möglich wäre, dann gäbe es halt immer noch solche Haftungsthemen, dass du halt nicht möchtest, dass die KI, der Agent, jetzt plötzlich in irgendwie Meme-Coins investiert oder dein ganzes Geld jetzt irgendwie in Dogecoin-Optionen oder sowas steckt. Das willst du natürlich nicht. Und da will natürlich auch keine Plattform die Verantwortung dafür übernehmen. Das heißt, entweder müsstest du dir so einen Agenten selber bauen und halt quasi mit den Risiken dann klarkommen. Oder ich könnte mir vorstellen, dass es dann irgendwann KI-Agenten gibt oder Assistenten innerhalb von Investment-Softwares, wie meinetwegen Bitpanda oder auch Robinhood, die halt bestimmte Analysen für dich machen und halt sagen, okay, ausgehend von deinem Investmentprofil und deinen Zielen und deinem Risikoverhalten und so weiter, würde ich dir folgendes Portfolio empfehlen. Aber dass du als Mensch dann immer noch auf den Knopf drücken musst, um zu sagen, okay, ich möchte das jetzt kaufen, ja oder nein.
Ja, guter Punkt, dass du sagst, ausgehend von deinem Profil, das würde ja beinhalten, dass ChatGPT auch weiß, was man so in der Vergangenheit gesagt hat.
Da kommt jetzt das neue Feature ins Spiel, nämlich Memory, also die Erinnerungen. Aktuell ist es ja schon so, dass ChatGPT ein gewisses Gedächtnis hat. Das kann man übrigens auch überprüfen, dass wenn du in die Einstellung gehst und in Erinnerungen, dann kannst du im Prinzip so eine Datei irgendwie einsehen und dann steht da vielleicht sowas drin wie Theo isst gerne Sushi oder Theo mag gerne Berlin oder Theo mag gerne San Francisco oder Theo hat in Nvidia investiert. Das heißt, es sind vielleicht 10 Punkte oder 50 oder 100 Bullet Points aufgelistet an Sachen, die quasi in der Gedächtnisbank drin sind, aber natürlich nicht alles, was du jemals gesagt hast. Und die Gedächtnisbank, die kannst du halt auch manuell korrigieren. Wenn da jetzt zum Beispiel drin steht, okay, Theo mag voll gerne, weiß nicht, irgendeine bestimmte Mahlzeit, aber das stimmt irgendwie gar nicht, kann ich das halt einfach wieder löschen aus der Memory-Bank. Oder vielleicht möchte ich bei manchen Sachen ja auch gar nicht, dass sich ChatGPT daran erinnert. Aber die neue Memory-Funktion, die kann angeblich auf alles zurückgreifen, was du halt jemals gesagt hast und auch sozusagen Verknüpfungen schaffen. Das heißt, dass du nicht mehr nur den Silo hast, dass du sagst, nur in dem Projekt, wo ich über Reiseplanung gesprochen habe, weiß ChatGPT jetzt, dass ich London cool finde, sondern kann es dann eben auch verknüpfen mit, weiß nicht, irgendwelchen Shopping-Vorlieben, die ich habe und weiß, okay, in London finde ich irgendwie den Store besonders cool. Dieses Gedächtnis-Feature, dieses Memory-Feature, das neue, das ist jetzt erstmal nur in ChatGPT Pro drin, der $200-Version und es wird jetzt nach und nach ausgerollt in Teams und Enterprise und Plus. Aktuell glaube ich auch noch nicht in Europa vorhanden. Das dauert immer noch ein bisschen. Genauso wie ja sowas wie Operator oder Sora auch zuerst nur in den USA vorhanden war. Aber die Idee ist halt wirklich, dass ChatGPT halt bald alles weiß, was du jemals gesagt hast, was dann ja seine Vor- und Nachteile hat.
Ja, ich habe ja nur diese 20 € im Monat Version und aus meiner Sicht, also gibt es diese Memory-Funktion schon in eingeschränktem Maße, weil irgendwann kommt nämlich auch die Meldung, deine Erinnerung ist voll. Und dann kann man in diese Einstellungen gehen und da steht dann relativ viel. Also ist das was anderes?
Genau, wie ich gerade gesagt habe, da stehen ja vielleicht 10 oder 20 oder 50 Informationen drin. Aber manche von uns benutzen ja ChatGPT seit 2,5 Jahren. Und die Idee ist halt, dass ChatGPT sich jetzt an alles erinnern kann.
Okay, kannst du mir das nochmal kurz erklären? Weil ich hatte nämlich wirklich schon einen Schreck gekriegt, weil ich über verschiedene Chats hinweg mit ChatGPT gesprochen habe und der wirklich ganz viele Infos aus verschiedenen Chats zusammengesucht hatte und ich dann diese Memory-Funktion entdeckt habe, wo echt aus meiner Sicht schon extrem viel drin stand. Also heißt es hier, es wird einfach nur dieses Storage für dieses Memory-System vergrößert für die Enterprise und für diese andere Version?
Also, wie ich ja vorhin gesagt habe, im aktuellen Storage, was du ja nachgucken kannst, da stehen vielleicht 100 Fakten drin. Und in der neuen Version stehen einfach Millionen von Fakten drin. Also jetzt eben nicht nur, wo du aktiv jetzt gesagt hast, ich mag Spaghetti lieber als Lasagne. Dann hat sich das alte ChatGPT gemerkt, wichtige Information. Spaghetti ist meine Lieblingsmahlzeit. Das ist ja so ähnlich, wie wenn du jetzt, ich sag mal, einen Fragebogen ausfüllst, ja? Oder so ein Freundebuch bei Kindern, ja? Da schreibst du irgendwie aktiv rein, meine Lieblingsfilme, mein Lieblingsessen und so weiter. Und so kannst du das alte Memory vorstellen. Dass das alte Memory vielleicht nur Sachen gespeichert hat, die du entweder sehr explizit mal formuliert hast, als ich lebe in München. Und dann sagt das Ding eben, okay, Theo lebt in München. Oder dass du Sachen so oft erwähnt hast, dass die KI von alleine auf die Idee kommt zu sagen, okay, das scheint ja wichtig zu sein, weil er ganz oft gesagt hat, dass er gerne TikTok mag. Und jetzt weiß das Ding aber einfach offenbar alles und kann dann aber, wie gesagt, auch diese Verknüpfungen dann eben auch schaffen zwischen Themen, die vielleicht gar nichts miteinander zu tun haben auf den ersten Blick.
Okay, also das ist ja dann richtig krass, weil das würde ja bedeuten, dass alles, was man so irgendwie reinlabert, ja, ich mache das nämlich tatsächlich, ich nehme die Voice-Funktion und mache so ein bisschen Stream of Consciousness und lasse es dann irgendwie sortieren, dass das für immer und ewig auf irgendwelchen OpenAI-Servern gespeichert wird und die KI dann auch alles über mich weiß. Im Moment ist es ja noch relativ, wie du gesagt hast, selektiv und es wird auch irgendwann gelöscht. Also man muss aktiv löschen, beziehungsweise es wird aktiv nichts mehr Neues gespeichert, wenn die Memory voll ist.
Also ich weiß jetzt nicht, also mit dieser Memory Bank, also welche sozusagen Kapazitäten die jetzt hat, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Es gibt einen Unterschied sozusagen zwischen der Personalisierung, dass ChatGPT halt weiß, wer du bist und ob das Modell quasi daraus jetzt lernt. Es ist ja eine Sache, ob ChatGPT das jetzt weiß, aber sozusagen das Gespräch jetzt nur zwischen dir und ChatGPT ist, quasi deiner besten Freundin, oder ob das ganze Internet es jetzt weiß, dass du am liebsten Spaghetti isst oder sowas, ne? Und das willst du natürlich nicht. Das heißt, wenn du das Lernen ausstellst in der Einstellung, dann fließt sozusagen dein Gespräch nicht ins Model Training ein, dann wüsste halt niemand, dass anonymisiert jetzt irgendeine männliche Person in München gerne Spaghetti isst, aber sozusagen in der Interaktion zwischen mir und dem Chatbot weiß es das Tool eben schon. Also das ist nochmal ein wichtiger Unterschied, glaube ich, wenn man vielleicht Bedenken hat, wie viel man eben auch mit der KI teilen möchte. Ich habe auf Instagram eine Umfrage gemacht. Glaubt ihr, dass die KI oder ChatGPT euch bald besser kennen wird als selbst eure engsten Freunde, Partner und Familie? Und haben 80% gesagt, ja, auf jeden Fall. Das ist jetzt wahrscheinlich schon der Fall. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Würdest du das so unterschreiben?
Definitiv. Also ich denke, besonders wenn man diese Voice-Funktion benutzt, da gibt's ja auch ganz viele Videos schon auf TikTok, dass Leute mit der KI reden, als wäre es ein normaler Gesprächspartner. Und dass sie auch finden, dass die bessere Antworten gibt. Die ist auch 24/7 verfügbar. Man kann sie alles fragen. Und man hat vielleicht nicht so viele Hemmungen, da Dinge preiszugeben, weil man auch nicht gejudged wird. Und ja, weil einfach Dinge zurückkommen, auch aus einer neutralen Sichtweise. Da würde man vielleicht auch Dinge sagen, die man ja einfach anderen nicht erzählen würde, auch dem besten Freund nicht, weil das vielleicht den auch gar nicht interessiert. Oder weil man Hemmungen hat, so viel zu reden bei irgendjemandem. Ja, und das kannst du halt ungefiltert in so eine KI rein labern einfach. Und ich denke, gerade dieses Nicht-Schreiben, sondern diese Voice-Funktion, die führt schon dazu, dass man ein bisschen hemmungsloser wird, in Anführungsstrichen, weil man einfach redet. Also es ist wie ein normaler Gesprächspartner. Und da kommen wir dann schon in diesen Bereich oder ja, KI-Freund oder KI-Buddy oder KI-Therapeut, KI-Coach, KI-Sparringspartner, was man ja in vielen Büchern und Science-Fiction-Filmen schon gesehen hat.
Ich glaube, auch wenn man mal drüber nachdenkt, welche menschlichen Interaktionen man hat mit seinen Freunden, dann ist ja oftmals so, dass man mit vielen Freunden leider nicht regelmäßig interagiert, ja. Also auch zum Teil meine besten Freunde oder Familie auf der ganzen Welt. Manche davon sehe ich vielleicht zweimal im Jahr, wenn ich Glück habe, weil die jetzt vielleicht in den USA leben und zwischendurch texte ich vielleicht nur mit denen. Das heißt, das ist halt einfach begrenzt, was man da an Interaktion hat, leider. Und dann ist ja auch bei vielen Freunden so, dass man sich mit denen nur über ein bestimmtes Thema austauscht, weil man die halt aus bestimmten Kontexten kennt. In manchen Freunden unterhält man sich halt primär über den Job oder über die Familie oder über Geld oder über Fußball oder über Anime oder über Aktien oder sonst was, ja. Das heißt, es kann sein, dass du mit einer Person schon mal 100 Stunden über ein Thema geredet hast, aber die weiß halt über 99% deines sonstigen Lebens eigentlich überhaupt nichts, weil du dich halt nur mit diesem Special Topic mit dieser Person unterhältst, was ja auch vollkommen okay ist. Aber wenn man da einfach mal sieht, wie man mit normalen Menschen eben spricht, also entweder sehr unregelmäßig oder eben nur über bestimmte Themen, dann ist ja relativ klar, dass halt so eine KI dich halt sowohl von der Quantität her besser kennt, weil mehr Interaktion, als auch von der Breite mehr Themen, als vielleicht auch von der Qualität, weil du da eben tiefer reingehen kannst. Weil, wie du schon sagtest, das ist ja gar nicht mal so, dass du jetzt sagst, okay, ich traue mich nicht, mit echten Menschen über sowas zu sprechen. Kann auch passieren, aber zum Teil interessiert die das halt auch nicht in der epischen Breite. Was ich jetzt irgendwie gerade denke über meine neuen Sneaker oder sowas, ja, dann hören sie vielleicht 2 Minuten zu und sagen, ja cool, ich finde den und den Sneaker ganz cool. Aber so im Detail mit denen drüber zu diskutieren, ob das jetzt irgendwie zu meiner Hose passt, das interessiert dann den echten Menschen doch nicht. Und da weiß natürlich die KI dann viel mehr drüber.
Ja, sie weiß nicht nur mehr drüber, sondern du kannst auch einfach, ja, dich hemmungslos irgendeinem Hyperfokus hingeben und, wie gesagt, 8 Stunden lang über einen Sneaker sprechen oder über einen bestimmten Film. Und das findest du im echten Leben einfach nicht, dass du jemanden so belegen kannst, dass du jetzt 8 Stunden lang über deinen Lieblingsfilm sprichst zum Beispiel. Und das bis ins kleinste Detail, bis zum, ja, und welcher Requisiteur hat jetzt dies und jenes gebaut? Gibt es noch andere Filme, in denen genau dieser, keine Ahnung was, Drehbuchautor oder Schauspieler oder sonst wer etwas Ähnliches gemacht hat und so weiter und so fort. Und ich finde das auch einen sehr guten Punkt. Also die KI kennt wahrscheinlich viel mehr Facetten von dir als einzelne Freunde, weil man da eben alles reinspricht. Ich kann mir auch vorstellen, dass man vielleicht auch weniger diplomatisch ist mit einer KI, wenn die einem was vorschlägt, ja, du willst irgendein Restaurant oder so und da sagst du einfach, nee, finde ich es überhaupt nicht gut, ja, oder was suchst du mir hier raus, das passt ja überhaupt nicht zu mir. Da würdest du vielleicht so im echten Leben vielleicht doch irgendwie ein bisschen, ja, also diplomatischer sein und vielleicht nicht ganz ehrlich deine Meinung sagen, was du aber der KI gegenüber natürlich eher tust.
Und das Spannende ist ja, dass die KI uns vielleicht nicht nur besser kennt, als unsere guten Freunde uns kennen, sondern vielleicht sogar besser, als wir uns selber kennen. Und da habe ich dann eben auch letztens folgenden Prompt ausprobiert. Ich habe dann gesagt, ChatGPT, mit all dem Wissen, was du über mich hast, nach all dem, was ich jemals hier reingetippt habe, sag mir doch mal, was meine 5 größten Blindspots sind. Also Dinge, über die ich mir vielleicht Sorgen mache, über die ich mir vielleicht nicht ganz bewusst bin, vielleicht auch Themen, denen ich bewusst oder unterbewusst aus dem Weg gehe. Und zwar in den Bereichen Beruf und Karriere, Privatleben, Finanzen und Gesundheit. Und dann ist das Ding halt mit Sachen zurückgekommen, wo du dann sofort gedacht hast, okay, voll krass, das könnte jetzt in der Form und in der Tiefe niemand so analysieren. Da kannst du ja auch den Weg zum Therapeuten sparen, denn wie kann der Therapeut denn das gleiche Wissen über dich haben? Da müsste ja quasi der Therapeut ja hunderte Stunden mit dir sprechen, um überhaupt mal ansatzweise so viel Kontext oder Wissen zu haben über deine Situation. Und zum Teil sind da auch, ich sag mal, echt unangenehme Wahrheiten irgendwie drin, wo ich sage, okay, gut, das weiß ich. Aber vielleicht sind es echt so Themen, denen ich eher so aus dem Weg gehe. Und das ist schon krass, was man da für ein Feedback bekommt.
Also ich finde es aber richtig, richtig super cool, weil zum einen ist das jetzt quasi umsonst Zugang, ja, zu Ergebnissen, die du sonst mit hunderten Stunden Therapie oder Einzelcoaching erreichen würdest, also unbezahlbar quasi. Zum anderen, wie wir ja vorhin schon gesagt haben, ist das einfach das Ergebnis von ungefiltertem Input, den du gegeben hast. Du würdest ja einem Therapeuten oder einem Coach, ja, entweder aus Privatsphäregründen oder auch aus Kostengründen ja niemals diesen ganzen Input so ungefiltert geben, damit er zum selben Ergebnis kommen würde. Also ich habe das ganze Spiel sogar noch ein bisschen weitergetrieben. Ich habe mir ja so ein Custom Coaching GPT schon gebaut und ich habe diesen Prompt benutzt, den du mir auch geschickt hast mit diesen 5 Blind Spots. Und dann habe ich mir geben lassen, gamifiziere mir das. Ich möchte aus diesen 5 Blind Spots sozusagen einen Actionplan. Ich möchte, ja, ich mag ja gern so Computerspiele, ich möchte das gerne in Experience Points Sammel Taktik haben und dann bekomme ich jede Woche sozusagen irgendwelche Quests, Sidequests, die ich machen kann, um meine Blindspots zu bearbeiten. Und das ist ja keine anerkannte Therapieform, aber es ist eine customized Form für mich von der KI erstellt, um selber quasi mein Verhalten zu ändern oder diese, ja, Blindspots zu bearbeiten und auch, ja, Persönlichkeitsweiterentwicklung zu betreiben.
Ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen. Als ich noch ein bisschen jünger war, habe ich von meinem ehemaligen Arbeitgeber, ja, Coaching-Stunden bezahlt bekommen, ja, von voll dem Management-Guru, also schon eine relativ bekannte Person. Und da hat sicherlich so eine Session mehrere tausend Euro gekostet, ja, mehrere tausend. Die Person ist sicherlich gut und weiß, wovon sie redet, aber am Ende hat es halt relativ wenig gebracht, ja, weil die Person, die hört dir halt so ein paar Minuten zu, hat dann so ein paar Datenpunkte, matcht es vielleicht mit irgendwelchen Patterns, die sie vielleicht mit anderen Personen mal in der Vergangenheit gesehen hat und sagt dann, ah ja, Theo, ich finde, du musst jetzt A, B und C machen. Aber die Person kennt mich ja überhaupt nicht und die hält ja auch nicht nach, was ich dann tatsächlich daraus mache. Also wenn wir auch über Umsetzung und sowas sprechen. Das heißt, ich glaube, im Bereich so Coaching oder Therapie ist aus meiner Sicht das Thema KI den allermeisten Menschen ziemlich überlegen. Und auch da wieder, selbst wenn sozusagen der echte menschliche Therapeut besser wäre, ist der halt einfach unbezahlbar für die meisten Menschen. Also zahl mal 100 Stunden Therapie, auch wenn es nur 100 Euro die Stunde wären, aber meistens ist ja sogar noch viel teurer. Und die meisten Leute kriegen ja keinen Therapieplatz oder zum Teil ist sie auch so stigmatisiert, ja, dass du Angst, oh, Therapie, da traue ich mich nicht. Aber ich traue mich vielleicht mit dem Chatbot eben zu sprechen. Also ich glaube, da wird es einfach riesige, ja, Fortschritte geben, dass es sehr, sehr normal sein wird, sich eben diesen KIs dann eben auch zu öffnen, auch wenn wir das vielleicht nicht aktiv als Therapie bezeichnen würden.
Ja, aber auf jeden Fall als Selbsthilfe. Ich denke, es gibt natürlich wie bei allen KI-Enhancements in verschiedenen Jobs auch Bereiche, in denen ganz normale menschliche Therapie unersetzlich ist. Alles, was irgendwie mit somatischer Therapie zu tun hat, ja, also oder wo es stark um Gefühle geht oder sowas, die ein Mensch noch erkennen und steuern und halten muss in so einer Therapiesession. Aber alles, was so in Richtung kognitive Gesprächstherapie geht, das ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich, erstmal mit einer KI als mit niemandem zu sprechen. Aber ganz kurz wollte ich auch noch mal auf den Punkt Sicherheit hier kommen, weil jetzt haben wir ja gesagt, so, oh, wir finden das total toll, würden unsere Sachen der KI einfach hier ungefiltert erzählen. Aber das klingt ja auch ein bisschen gruselig, wenn eine KI plötzlich alles über dich weiß. Wie viel Macht hat sie denn dann über dich?
Also es ist halt erschreckend, wie viel natürlich dann die KI über uns weiß. Und es ist einfach nochmal viel, viel mehr, als Google über uns weiß. Ja? Also Google weiß dann vielleicht, nach welchen Restaurants ich suche. Oder auch in der Vergangenheit habe ich dann vielleicht bei Google gesucht, keine Ahnung, wenn du eingibst, okay, Fitnessstudio oder wie nehme ich jetzt ab oder wie kriege ich mein Sixpack, dann weiß Google halt, okay, die Person will irgendwie abnehmen, ja, so, okay, krasse Information. Aber darüber hinaus weiß Google ja irgendwie nichts über dich und ChatGPT weiß dann ja alles und das ist natürlich schon ein ganz anderer Datenschatz, woraus sie natürlich auch coole, krasse Produkte machen können und das setzt natürlich schon ein gewisses Vertrauen voraus. Also wir vertrauen ja quasi der KI und ChatGPT eben blind ein bisschen und dann hoffen wir mal, dass wir da nicht enttäuscht werden, irgendwann langfristig, dass es dann irgendwie doch für irgendwelche niederen Zwecke eingesetzt wird, was natürlich auch sehr, sehr scary ist, sind natürlich auch irgendwelche Hacks, ja, weil gerade wenn du jetzt halt irgendwie ein Passwort hast, ja, irgendwie E-Mail-Adresse und dann Passwort 12345 oder so und sich jemand da reinhackt, dann kann er ja einfach alles über dich erfahren irgendwie, ja, also im Prinzip krasses Tagebuch, ja, also wir würden ja uns ja in unserer Privatsphäre voll verletzt fühlen, wenn jetzt jemand unsere SMS lesen würde, ja, oder unser Tagebuch, obwohl da ja so gesehen fast nichts drinsteht, ja, und wenn jetzt jemand dein ChatGPT hacken würde, könnte die Person ja alles über dich lesen und müsste sich da ja noch nicht mal die Mühe machen, jetzt irgendwie tausende von Stunden von irgendwas durchzulesen, wie bei einem Tagebuch oder SMS. Es gibt ja die praktische Chat-Funktion, dass du einfach nach Sachen suchen kannst und zusammenfassen kannst, okay, erzähl mir doch mal, was die Schweizer Bankkontodaten sind von Person XY oder sowas. Und im Zweifelsfall steht es dann eben auch da drin. So cool, wie die Features auch sind, ist natürlich auch so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Und von daher ist es aus meiner Sicht umso wichtiger, dass, wenn du schon sowas machst, dann das auch mit deinem Chat-Anbieter deines Vertrauens machst. Und ich kann an der Stelle noch gar nicht sagen, wer jetzt vertrauenswürdiger ist, ob das jetzt Gemini ist oder ChatGPT oder Copilot oder Meta-AI. Aber im Zweifelsfall würde ich mir jetzt halt nicht einfach irgendeine random App aus dem App-Store runterladen, die du zum ersten Mal irgendwie gesehen hast über eine Instagram-Ad oder über einen TikTok-Influencer und dann das Ding runterladen und dann da all deine wichtigen Sachen da irgendwie reinsprechen. Das heißt, wenn du das schon machst, dann würde ich wahrscheinlich mit einem der größeren Anbieter gehen, die seriös sind und auch eine gute Cybersecurity haben.
Ich weiß aber gar nicht, wie das jetzt ist. Also irgendwie ChatGPT, wir haben es ja schon öfter gesagt, rasend schnell wachsend. Die Leute benutzen es relativ unkritisch, obwohl eigentlich gar nicht groß bekannt ist. Wie sind denn da die ethischen Richtlinien bei OpenAI? Wie sind da jetzt irgendwie die Datenschutzbestimmungen in Amerika? Also Deutschland hat ja ziemlich krasse Datenschutzbestimmungen. Ich habe keinen Plan, wie das in Amerika ist. Also im Hochschulkontext können wir nicht einfach alles benutzen, was irgendwie in Amerika gespeichert wird. Wie ist denn das jetzt mit Privatleuten? Also ich meine, wir machen das ja einfach hier so relativ fröhlich. Die ganze Welt benutzt fröhlich, ja, OpenAI, ChatGPT. Und keine Ahnung, was da an Daten schon alles da ist und welche Intelligenz sich daraus entwickelt. Und vor allen Dingen auch, wie Trump das in Zukunft handhaben wird mit diesem Datenschatz, wie du schon gesagt hast.
Das Spannende ist ja, dass wir ja wissen, dass OpenAI 300 Milliarden wert ist. Also quasi größer als die größte deutsche Company und damit hoffentlich seriös. Aber das weiß ja der Normalbürger nicht. Das heißt, der Normalbürger hat halt einfach diese App runtergeladen und unterscheidet vielleicht auch nicht zwischen ChatGPT und eben irgendeiner anderen App, die sie vielleicht da im App Store gefunden haben, die sich als OpenAI oder als ChatGPT ausgibt, sondern sagt einfach nur, ah ja, cool, KI benutze ich mal. Also ich glaube, oder ich befürchte fast, dass da Leute natürlich ein bisschen unkritischer da rangehen werden. Und das Thema Politik und Trump will ich mal außen vor lassen, weil es blödes Thema ist und ich auch nicht so genau weiß, was da so die Auswirkungen sind. Aber klar ist, wir vertrauen natürlich diesen Companies extrem viel Wissen an. Ein Aspekt, den ich noch spannend finde, ist, dass je mehr diese KI-Tools personalisiert sind, desto nützlicher sind sie natürlich auch. Und desto weniger würde ich jetzt eben auch auf irgendwas anderes wechseln. Weil es gibt ja immer diese ganzen Modelle und dann gibt es neue Updates und dann heißt es, oh, es gibt jetzt Gemini 2.5 Flash oder es gibt jetzt Claude Sonnet 3.7 und in irgendeiner Benchmark war das irgendwie besser als das andere Tool. Aber wenn irgendwann ChatGPT zum Beispiel alles über mich weiß oder meinetwegen Gemini alles über dich weiß, dann wirst du halt nicht so schnell auf Apple Intelligence wechseln oder auf Meta AI oder halt auf Claude, auch wenn das vielleicht irgendwo ein bisschen besser ist von der Performance her. Das heißt, auf der einen Seite werden die KI-Modelle zu einer gewissen Commodity, wo du sagst, okay, die sind eigentlich alle relativ gut, Stichwort DeepSeek, aber vielleicht vertraust du der einen App ein bisschen mehr als der anderen oder du hast eine App schon sehr viel mit Daten gefüttert, dann hast du halt gewisse Switching-Kosten, dass du sagst, ja okay, wenn ich jetzt einfach nur das Ganze als Suchmaschine benutze, dann ist es egal, so wie es vielleicht egal ist, ob du jetzt irgendwie Google oder Bing nutzt, wenn du jetzt einfach nur wissen möchtest, wie die Öffnungszeiten von einem Restaurant in München sind. Wenn du aber einen gewissen Kontext haben möchtest, dann ist es halt natürlich total wichtig, dass das Tool dich kennt und dann kommt schon der nächste Baustein im Masterplan von Sam Altman und zwar Login mit ChatGPT. Was bedeutet das? Im Augenblick gibt es ja schon Login mit Apple, Login mit Facebook, Login mit Google. Aber das ist ja im Prinzip einfach nur, dass du sagst, okay, ich muss jetzt keinen neuen Account anlegen, wenn ich jetzt in irgendeinem Online-Shop einkaufe. Und die Idee hinter Login mit ChatGPT ist dann eben, dass du dich dann quasi auch sozusagen mit deiner ganzen Historie da irgendwo einloggst und dass, nehmen wir an, ich logge mich jetzt ein mit ChatGPT auf Zalando, dass das Ding dann halt schon weiß, was für Klamotten ich cool finde und welche Größe mir passt oder welche Designer ich irgendwie cool finde. Das heißt, es bringt einfach nochmal ganz, ganz andere Informationen mit, was ja halt 100-mal krasser ist und auch nützlicher als jetzt irgendwie Login mit Google. Also das ist irgendwie schon krass sozusagen an was für einem, ja, Imperium, die da bauen.
Also, wir haben ja mal eine Weile Black Mirror geguckt und da kommen wir schon x Black Mirror-Szenarien irgendwie gleich in den Kopf, weil diese ChatGPT-Identität, das bist ja dann irgendwann du. Also selbst wenn du tot wärst, könnte man ja mit diesem ChatGPT-Imprint oder wie auch immer man das nennen würde, reden, als wärst du das, weil das alles über dich weiß, weil es dich imitieren kann, weil es auch deine gesamte Identität ist, mit dir einkaufen geht und so weiter. Oder diese Identität geht für dich einkaufen. Wir haben ja schon über Agenten gesprochen, macht dann alles für dich. Also da sind ja ganz, ganz gruselige und spannende Szenarien irgendwie möglich.
Gruselig und spannend trifft es ganz gut. Bei einer alten Black Mirror-Folge, da wird ja tatsächlich sozusagen jemand sozusagen rekonstruiert, der verstorben ist. Damals gab es noch kein ChatGPT. Und dann war ja die Idee so ein bisschen, okay, ausgehend von den Erinnerungen. Aber auch da, das, was sie da vielleicht bei Black Mirror hatten, war vielleicht analog zu dieser kleinen Memory-Datenbank, über die wir vorhin gesprochen haben. Vielleicht 10 oder 50 oder 100 Datenpunkte über dein Leben. Also ähnlich wie so ein Lebenslauf, ja, wie so ein Formular, das du halt weißt, da und da geboren, Lieblingssänger, Lieblingsfilm, Lieblingsessen. Und daraus rekonstruierst du quasi so eine Person. Aber jetzt könntest du ja quasi ja aus all diesen Informationen in ChatGPT ja tatsächlich ziemlich gut eine Person eben rekonstruieren. Und jetzt mal von so ganz, ich sag mal, gruseligen Use Cases mal abgesehen, wie Identitätsdiebstahl oder so. Was ich ganz spannend finde, ist, dass wenn man vielleicht jetzt auch, ich sag mal, alte Leute, vielleicht Omas und Opas oder seine Eltern vielleicht einfach mal interviewt, vielleicht auch wie so ein Podcast, dass sie einfach mal so über ihr Leben erzählen und das dann vielleicht auch dann so transkribiert wird, ja. Und dass man dann vielleicht auch diese Person nochmal besser kennenlernt und nicht, dass man die dann sozusagen dann digital replizieren möchte als Digital Twin, wenn die dann vielleicht ja nicht mehr unter uns sind. Ich finde einfach die Möglichkeit irgendwie ganz spannend, einfach sozusagen einen Download zu machen von Köpfen, von Gedanken, von Konzepten, von Personen und die dann quasi irgendwo greifbar zu machen.
Also total spannende Idee, das ist auch eine schöne Idee, so eine Art familienpersönliche Ahnendatenbank oder sowas zu haben, eine persönliche Geschichte, die man dann auch abrufen kann. Das finde ich eigentlich eine schöne Idee und einen schönen Gedanken.
Oder auch ein Punkt, der mir gerade noch kommt, ist, dass wenn auch Personen älter werden, sind sie vielleicht gar nicht mehr in der Lage, sich so gut zu artikulieren oder können sich gar nicht mehr so erinnern. Und wenn jetzt vielleicht, ich sag mal, der Opa seinen Enkeln jetzt irgendwas erzählen möchte, ja, vielleicht ist er gar nicht mehr in der Lage, das dann eben so gut zu machen, wie er das früher getan hätte. Und vielleicht würde er diese Geschichte ja auch seinen Enkeln lieber als junge, vitale Version seiner selbst erzählen, als jetzt vielleicht als diese ältere Version, die vielleicht gar nicht mehr so gut dazu in der Lage ist. Das heißt, ich glaube, da gibt es irgendwie auch schon spannende Use Cases, wo du vielleicht auch sagst, hey, wir holen erstmal sozusagen die ganzen Erinnerungen irgendwo raus und haben dann vielleicht auch noch so jüngere digitale Avatare, die dann vielleicht auch irgendwelche coolen Stories erzählen können, sozusagen auch vielleicht so als Nachlass. Also ich glaube, da gibt es echt spannende Use Cases, die dann eben nicht nur diese ganz dystopischen sind.
Also ich könnte jetzt hier ja, glaube ich, noch 2 Stunden mit dir so weiterreden und wir würden von einem Gedankenspiel ins nächste kommen. Aber ich glaube, wir müssen jetzt hier an der Stelle mal Schluss machen und vielleicht auch einfach mal eine eigene Folge dazu machen. Was meinst du? Also sollte man vielleicht mal eine Folge machen, Use Cases für OpenAI's Imperium?
Also über OpenAI könnte man jede Woche eine Folge machen, ehrlich gesagt. Ich verfolge das Ganze ja auch sehr aktiv auf Twitter und ich finde fast jeder Satz, den Sam Altman so sagt über die Zukunft, ist quasi eine eigene Folge wert, weil der natürlich total in der Zukunft lebt. Also der weiß natürlich jetzt schon, was in Zukunft alles möglich sein wird. Also von daher könnte man nur einen Sam Altman-Only-Podcast machen, der aus meiner Sicht super spannend wäre. Aber ich glaube, als Takeaway für heute ist einfach wichtig festzuhalten, A, OpenAI als Company, unglaublich. Wenn ihr dort irgendwie arbeiten könnt, macht es sofort. Die machen ja ein Büro in München auf, ne? Und haben da Jobs ausgeschrieben. Schaut euch das mal an. Ich würde auch super gerne mit OpenAI Deutschland zusammenarbeiten. Das heißt, wenn jemand von OpenAI Deutschland zuhört, gerne mit mir in Kontakt treten oder falls ihr jemanden kennt und mich da connecten könnt, super, super gerne. Und ich glaube, wir sollten uns an den Gedanken gewöhnen, dass mit zunehmender Personalisierung und Funktionen wie Memory der Nutzen von solchen KI-Tools immer größer wird, aber natürlich auch die gewisse Abhängigkeit und natürlich auch das Risiko, falls da mal was schief geht. Dementsprechend kann man irgendwann ChatGPT auch überhaupt nicht mehr mit Google vergleichen. Nicht nur, weil die Nutzung eine ganz andere ist, sondern eben auch die Anzahl und die Menge an Informationen, die wir da eben reingeben und auch sozusagen die ja, Intimität der Information ist eine ganz, ganz andere. Und das zeigt einfach, dass es ganz andere Tools sind, wir anders drüber nachdenken müssen. Und natürlich dann auch diese Tools und Companies unglaublich anders bewertet werden, was uns ja wieder zu diesen anderen Themen führt, warum vielleicht auch andere Startups jetzt gerade so gehypt werden in dem Space. Alles, was in Black Mirror mal besprochen wurde, wird schneller wahr, als wir uns das hätten vorstellen können.
Ja, hat mir auf jeden Fall wieder super Spaß gemacht, die Folge. Ich freue mich auf die nächste. Bis dann, Theo. Tschüss.
Ciao.